Willkommen zurück zur 72. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich über das Burnout-Syndrom sprechen. Was ist das eigentlich? Ist das nun eine anerkannte Krankheit oder nicht? Und woran merken wir vielleicht, dass wir selbst betroffen sind? Und natürlich, was können wir tun, wenn wir selbst von einem Burnout betroffen sind? Was gibt es da für Behandlungsmöglichkeiten? All diesen Fragen möchte ich mich in der heutigen Folge widmen und würde sagen, wir starten einfach sofort durch. Los geht's. Innenleben, der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Das sogenannte Burnout-Syndrom ist, wie der Name schon nahelegt, ein Syndrom. Das heißt, es handelt sich hier um das Auftreten von bestimmten Krankheitsanzeichen, die zusammengefasst werden, also um eine Kombination aus verschiedenen Symptomen. Das Burnout-Syndrom fasst also bestimmte Symptome zusammen, die häufig gemeinsam auftreten und ja so einen gemeinsamen Kontext haben. Bisher taucht das Burnout-Syndrom nicht als eine eigenständige Krankheit im Diagnosesystem ICD-10 auf, nachdem sich im Moment unsere Ärzte und Krankenkassen hier in Deutschland richten. Zumindest fiel es nicht unter die Kategorie der psychischen Erkrankungen, sondern es wurde quasi mit einbezogen in die Diagnose Z73 und die lautet Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Und ja, das kann ja vieles sein. Und bisher fiel darunter unter anderem das Gefühl des Ausgebranntseins, also im Grunde auch das Burnout-Syndrom oder auch gewisse Stressreaktionen oder ein Mangel an Entspannung und Freizeit oder auch der Zustand der totalen Erschöpfung und noch ein paar andere Beschreibungen. Das Ganze ist ein bisschen schwammig und ja, deswegen auch so ein bisschen schwierig als Diagnosestellung. Und es ist eben aufgelistet in der ICD-10 in Kapitel 11, indem es um Faktoren geht, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen. Und im Grunde ist das so eine Diagnose, die eben ja gestellt wird, wenn eben alles andere irgendwie nicht so richtig passt und eben das so das Einzige ist, was als Beschreibung zutrifft. Ihr seht also, diese Beschreibungen sind alle so ein bisschen vage und es handelt sich hier um ganz unterschiedliche Beschwerden, die bisher scheinbar nirgends so richtig eingeordnet werden konnten und eben auch nicht bei den psychischen Erkrankungen mit eingeordnet werden, denn da steht bei den Diagnosen am Anfang ja immer ein F. Inzwischen hat sich das Ganze aber tatsächlich schon verändert, denn es gibt eine neue Version der ICD-10, die ICD-11, wer hätte es gedacht. Diese neue Version wurde auch schon im Mai 2019 verabschiedet und trat Anfang dieses Jahres, also am 1. Januar 2022, in Kraft. Das klingt jetzt alles super fortschrittlich, aber es richten sich jetzt nicht plötzlich alle Ärztinnen, Therapeuten und Krankenkassen danach, denn es gibt eine flexible Übergangszeit von immerhin 5 Jahren. Erst dann sollen alle Erkrankungen nach diesem überarbeiteten neuen System, eben dem ICD-11, diagnostiziert werden. Trotzdem finde ich es natürlich sehr spannend, mir anzuschauen, wie denn in der neuen Version mit dem Thema Burnout umgegangen wird. Denn bisher war es eben oft schwierig, ein Burnout zu diagnostizieren und dafür auch eine gute und angemessene Behandlung zu beantragen. Denn wie gesagt, bisher gab es diese eine Diagnose Burnout nicht, sondern es wurde eben unter einer anderen Diagnose so ein bisschen mit einbezogen und meistens wurde den betroffenen Menschen deshalb einfach eine bestimmte Form der Depression noch diagnostiziert, weil das eben dann wieder so eine F-Diagnose ist, die zu den psychischen Erkrankungen zählt und wo es eben klare Vorgaben oder Empfehlungen gibt, wie das Ganze denn zu behandeln ist und weil man das natürlich auch irgendwie besser abrechnen kann, weil es eben auch konkreter ist als so ein Burnout-Syndrom. Im neuen Klassifikationssystem wird der Begriff Burnout aber ganz klar jetzt definiert. Das heißt, zukünftig können Menschen tatsächlich die offizielle Diagnose Burnout bekommen. Die Kriterien für diese Diagnose sind dann Energielosigkeit und Erschöpfung, eine zunehmende geistige Distanz, negative Haltung oder Zynismus zum eigenen Job und ein verringertes berufliches Leistungsvermögen. Außerdem wird Burnout als eine Folge von chronischem Arbeitsstress gesehen und bezieht sich ausschließlich auf den beruflichen Kontext. Alle anderen Lebensbereiche werden als Ursache ausgeschlossen. Nachdem wir nun der Frage auf den Grund gegangen sind, wie ein Burnout definiert wird und was wir darunter so verstehen, möchte ich mir noch kurz anschauen, wie es sich denn eigentlich anfühlt, davon betroffen zu sein. Die meisten betroffenen Menschen beschreiben ein Gefühl des Ausgebranntseins, sie fühlen sich leer und kraftlos und können sich nicht mehr gut konzentrieren. Ihre Leistungsfähigkeit nimmt ab und sie fühlen sich emotional erschöpft. Viele haben auch eine große Angst zu scheitern und befürchten eine Kündigung, weil sie nicht mehr Vollgas am Arbeitsplatz geben können. Sie fühlen sich vollkommen überfordert und oft unter vielen Erwartungen begraben, die verschiedene Menschen an sie herantragen. Zu allem Überfluss können sie auch ihre eigenen Erwartungen an sich selbst nicht erfüllen, die oft auch noch sehr hoch gesteckt sind, was die Menschen aber meistens gar nicht so sehen, sondern was eher von außen betrachtet der Fall ist. Man könnte nun einfach sagen, dass betroffene Menschen sich einfach überarbeitet haben und nun eine längere Pause brauchen, um sich wieder vom Stress zu erholen. Das Problem ist aber oft, dass es mit einem Urlaub nicht getan ist. Noch dazu haben die Betroffenen oft Schwierigkeiten damit, Hilfe anzunehmen. Dadurch landen sie oft erst sehr spät bei Therapeutinnen oder in Kliniken, wenn eben gar nichts mehr geht und sie das Gefühl haben, okay, jetzt muss doch mal irgendwas passieren. Schauen wir uns jetzt mal an, wodurch ein Burnout-Syndrom eigentlich entstehen kann. Natürlich gibt es auch wieder mehrere Faktoren hier, die an der Entstehung beteiligt sind. Ausschlaggebend ist dabei aber vor allem die Einstellung der Betroffenen zu ihrer eigenen Leistung. Vor allem natürlich, wenn es um ihre Leistungsfähigkeit bei der Arbeit geht. Viele der betroffenen Menschen haben sehr hohe Ansprüche an sich selbst und wollen auch andere Menschen nicht enttäuschen. Oft sehnen sie sich auch nach Wertschätzung und Anerkennung durch andere Menschen. Ihnen selbst ist es aber häufig gar nicht so bewusst, genauso wie die Tatsache, dass sie bei ihrem Fokus auf die eigenen Leistungen ihre eigenen körperlichen und psychischen Grenzen total missachten oder überhaupt gar nicht wahrnehmen und benennen können. Ein erhöhtes Risiko für die Entstehung eines Burnouts haben vor allem Menschen, die eine perfektionistische Einstellung, ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis und geringe Kompetenzerwartungen haben. Auch die Überzeugung, von außen gesteuert zu werden, kann eine große Rolle bei der Entstehung eines Burnout-Syndroms spielen. Eine perfektionistische Einstellung beinhaltet in dem Fall, dass die Betroffenen sich nicht damit zufrieden geben, sich im Arbeitsalltag einfach nur auf einem ja, normalen Niveau anzustrengen oder zu bemühen. Sie wollen alles 100% richtig machen und erlauben sich keinen einzigen Fehler. Sie sind mit sich selbst also sehr hart. Außerdem fühlen sie sich für alles Mögliche verantwortlich, selbst dann, wenn es um Dinge geht, auf die sie eigentlich selbst gar keinen Einfluss haben. Sie wollen allen Erwartungen gerecht werden und neigen dazu, ja, die Kontrolle zu übernehmen, damit eben alles möglichst gut funktioniert und gut erledigt wird. Gerade diese Neigung zur Übernahme der Kontrolle klingt jetzt nicht besonders nach einem netten Kollegen oder einer netten Kollegin, sondern eher nach einer Maschine, die ständig alles und jeden kontrolliert und selbst alles perfekt machen will oder perfekt eingestellt ist. Tatsächlich geht es aber hierbei um Menschen, die eigentlich, im Gegenteil zu Maschinen, ganz viele Gefühle haben und vor allem eben auch ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis. Das heißt, bei ihnen geht es häufig gar nicht nur um die perfekte Leistung, vielmehr wollen sie erreichen, dass ja alle mit ihnen zufrieden sind, dass sie nicht negativ auffallen und es eben allen recht machen. Eigentlich wollen sie niemanden kränken und sie können auch nur sehr schlecht Nein sagen. Und ich finde, an diesem Punkt wird schon klar, wie sehr das Ganze oft schief läuft. Die Betroffenen sind eigentlich total bemüht darum, alles richtig zu machen und wollen auch, dass alles harmonisch läuft und wollen auch, dass alle zufrieden sind und ja, wollen es eben jedem recht machen. Dabei merken sie aber gar nicht, dass das eine unmögliche Aufgabe ist. Und ich glaube, dass es generell für alle Menschen, auch welche, die nicht vom Burnout-Syndrom betroffen sind, super wichtig ist, das mal sacken zu lassen. Auch wenn es natürlich nach einem schönen Anspruch klingt, aber so sehr wir uns auch bemühen, wir werden es in unserem Leben niemals schaffen, es wirklich allen Menschen recht zu machen. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die ist für eigentlich alle Menschen auf der Welt wichtig, nicht nur für Menschen, die von Burnout-Syndrom betroffen oder gefährdet sind, das zu bekommen, weil es gibt so viele Menschen, die das aus einem positiven und eigentlich gut gemeinten Gefühl heraus versuchen. Sie wollen es allen recht machen, aber Das geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Die Wünsche und Bedürfnisse von Menschen sind so verschieden und so unterschiedlich. Wir werden es niemals schaffen, es wirklich immer allen recht zu machen. Vor allem dann nicht, wenn wir auch noch auf uns selbst Acht geben müssen. Und das sollten wir natürlich, denn irgendwann brechen wir zusammen, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse langfristig vernachlässigen. Und ja, wenn wir zusammenbrechen, können wir es natürlich erst recht auch nicht mehr anderen Menschen irgendwie recht machen, weil dann haben wir ja gar keine Kraft mehr. Also ja, es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Und wir machen uns es uns auch unserem Umfeld nicht gerade leicht, wenn wir dann, wie eben von Burnout betroffene Menschen, so extrem nach Perfektion streben. Das kann anderen auch mal auf die Nerven gehen. Und dann ist ja auch keine Harmonie mehr da, womit die Betroffenen ja auch wieder nicht zufrieden sind, weil sie ja eigentlich in der Regel auch harmoniebedürftig sind. Ich denke, ihr seht schon, das Ganze ist ziemlich mies und schwierig. Und traurigerweise halten die Betroffenen bei all ihren Bemühungen nicht einmal besonders viel von sich selbst, obwohl sie ja eigentlich etwas Gutes damit wollen. Sie neigen häufig dazu, sich selbst schlecht zu machen. Oft glauben sie, dass sie etwas nie schaffen werden oder gar keine Chancen haben. Aber statt aufzugeben, eifern sie weiter ihren sehr hohen Zielen nach. Sie fühlen sich oft nur wie eine kleine, hilflose, wie ein kleines, hilfloses Rädchen im Getriebe, sage ich mal, das eigentlich gar nicht so viel Einfluss auf das große Ganze haben kann, wie eben diese Menschen eigentlich gerne hätten. Sie haben oft das Gefühl, dass von oben herab über sie bestimmt wird und sie sind damit sehr unzufrieden. Und seien wir mal ehrlich, in so manchem Arbeitskontext ist das ja auch leider so. Die Chefinnen und Chefs treffen die Entscheidungen und diese dürfen auch nicht angezweifelt werden. Die Mitarbeitenden werden häufig gar nicht wie Menschen behandelt, sondern sind einfach nur Nummern im Personalbogen. Sie müssen funktionieren wie Maschinen und auch ihre Bedürfnisse werden einfach nicht gesehen. Kein Wunder also, dass Menschen an solch menschenfeindlichen Arbeitsplätzen irgendwann selbst glauben, dass sie wie Maschinen möglichst perfekt funktionieren müssen und sich erst recht nicht von eigenen Bedürfnissen oder Befindlichkeiten davon abbringen lassen sollten. Ich finde es wirklich traurig, dass manche Unternehmen so unmenschlich sind. Zum Glück ist das aber nicht überall so. Aber ich finde, es macht doch ja noch ein bisschen verständlicher, dass Menschen dadurch noch leichter in einen Burnout hineingeraten können, wenn sie eben an so einem Arbeitsplatz arbeiten. Wobei natürlich auch bei weniger stressigen und menschlich gut geführten Jobs und Arbeitgebern sowas passieren kann. Auch dann kann man eben in so einen Burnout reinrutschen. Der Frust kann also auch bei von außen betrachtet einfachen Jobs steigen. Es gibt ja auch Menschen, die sehr in ihrem Beruf aufgehen, total engagiert sind und regelrecht euphorisch bei der Sache sind. Aber selbst in solchen Fällen kann das Ganze in Resignation und Überforderung umschlagen. Bei manchen Betroffenen geschieht das über einen langen Zeitraum. Manche trifft es ganz plötzlich wie ein Schlag. Das ist eben auch sehr unterschiedlich. Dahinter steckt natürlich häufig eine sehr hohe Arbeitsbelastung, eigene hohe Ansprüche, oft auch ein großer Zeitdruck und schlechte Kommunikation mit den anderen Mitarbeitenden. In vielen Fällen fällt als erstes der Familie oder dem nahen Umfeld auf, dass die betroffenen Menschen immer leichter reizbar sind und immer gestresster und erschöpfter wirken. Auch die Statistiken zum Thema Burnout sind, wie ich finde, ziemlich erschreckend. Ich habe da ein paar Daten aus Österreich gefunden und ein Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat herausgefunden, dass 44% der Befragten Burnout gefährdet oder bereits krank sind. 19% der Befragten befand sich sogar schon im Problemstadium und 8% im Erkrankungsstadium. Es sind also ziemlich viele Menschen vom Burnout-Syndrom betroffen oder zumindest gefährdet. Was in solchen Fällen natürlich auch immer im Blick behalten wird, sind die Kosten. Laut einer Studie der Johannes Kepler Universität Linz liegen die Kosten für die gesamte Behandlungsdauer von 500.000 Burnout-Betroffenen bei etwa 3,9 bis 99,9 Milliarden Euro. Das ist natürlich eine riesige Spannweite, aber das sind auch unglaubliche Zahlen. Es sollte sich also eigentlich lohnen, vorzubeugen, damit eben nicht so viele Menschen krank werden, und zwar nicht nur wegen dieser Zahlen, sondern ja eigentlich erst recht wegen des Leidensdruck, der bei den einzelnen Menschen dahinter steckt. Bessere oder sagen wir mal gesündere Arbeitsbedingungen könnten sicher einige Menschen vorm Burnout schützen. Arbeitnehmerkammern und Gewerkschaften fordern auch immer wieder, dass Burnout als Berufskrankheit gesehen wird, statt als persönliches Schicksal. Denn gerade ein hoher Zeitdruck, kurzfristige Termine, eine hohe Arbeitsmenge, wenig Personal, Umstrukturierungen und hohe emotionale Anforderungen sind nun mal ein großes Risiko. Um herauszufinden, ob wir denn nun selbst von einem Burnout-Syndrom betroffen sind, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die beste ist, wie ich immer finde, sich an einen Arzt oder eine Ärztin oder einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu wenden. In einem ausführlichen Gespräch können die meist schon ganz gut einschätzen, ob die Gefahr für ein Burnout besteht. Von Selbstdiagnosen oder Ferndiagnosen halte ich ja immer nicht so viel. Trotzdem möchte ich euch natürlich einige typische Symptome nennen, damit ihr wisst, was alles so dazu gehören kann. Ich rate euch aber dringend, das hier nicht als Selbsttest zu sehen oder als Anleitung. Wenn ihr mehrere dieser Symptome bei euch selbst bemerkt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall professionelle Unterstützung holen. Aktuell gibt es sage und schreibe 130 bekannte Anzeichen für Burnout. Ihr seht also, dass die Beschwerden sehr umfangreich und auch unterschiedlich sein können. Gerade weil Burnout durch seine unterschiedlichen und vielfältigen Symptome so individuell ist, gab es bisher auch keine klare und anerkannte medizinische Diagnose, sondern eben nur diesen Begriff des Burnout-Syndroms, das irgendwie die Situation und das Befinden der betroffenen Menschen spiegeln soll. Im Grunde könnte man sagen, dass Burnout weniger eine klare Diagnose, sondern eher die Beschreibung eines Zustands ist, und genau deshalb sind auch die Meinungen unter den Experten sehr unterschiedlich, ob es sich hierbei nun wirklich um eine Erkrankung handelt oder eben nicht. Worüber aber immerhin Einigkeit besteht, ist, dass eben nicht alle bekannten Symptome auf jeden betroffenen Menschen ja eben zutreffen muss. Wir sind alle individuell und gerade so ein Burnout-Syndrom kann bei jedem ein bisschen anders aussehen. Besonders häufig werden aber folgende Symptome beschrieben: Erschöpfung, andauernde Müdigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit, Energiemangel, Schlafstörungen, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme und Entscheidungsunfähigkeit. Zu den häufigen körperlichen Symptomen zählen außerdem Muskelverspannungen, Atembeschwerden, Schwindel, häufige Erkältungen, ein enge Gefühl in der Brust, Magen- und Darmbeschwerden, Tinnitus, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Rückenschmerzen und auch sexuelle Probleme. Hinzu kommen außerdem häufig noch die Neigung zum Weinen, Gleichgültigkeit, Ruhelosigkeit, ein Verlust an Empathie, Bitterkeit, partnerschaftliche oder familiäre Probleme und Zynismus. Außerdem gibt es noch ein paar typische Warnzeichen, die ihr auf jeden Fall ernst nehmen solltet, wenn ihr sie bei euch oder auch anderen Menschen in eurem Umfeld bemerkt. Dazu gehören unter anderem Hyperaktivität, das Gefühl, nie ausreichend Zeit zu haben, freiwillige und unbezahlte Mehrarbeit, Schwierigkeiten mit komplexen Aufgaben, Tagträumen, Humorlosigkeit, Schuldgefühle, eine große Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung, Unfreundlichkeit, unbestimmte Angst und Nervosität, Ruhelosigkeit, Misstrauen, Rückzug aus privaten Kontakten, Selbstmitleid, vermehrter Alkohol- oder Tablettenkonsum, vermehrte Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen oder auch Vorgesetzten, Veränderungen des Essverhaltens, häufiges Überprüfen der Uhrzeit, vor allem am Arbeitsplatz, und der Versuch, sich mit Einkäufen zu belohnen. Jetzt kennen wir zwar die verschiedenen Symptome und Warnsignale, aber was passiert eigentlich, wenn dann wirklich ein Burnout-Syndrom bei uns diagnostiziert wird? Und wie wird das Ganze dann behandelt? Zur Diagnosestellung gehört es erst einmal dazu, dass die Betroffenen auch körperlich untersucht werden. Wie immer müssen auch bei dieser Art der psychischen Beschwerden körperliche Ursachen ausgeschlossen werden. Symptome wie Erschöpfung und Müdigkeit können zum Beispiel auch bei chronischen Infektionen, einer Schlafapnoe, einer Schilddrüsenunterfunktion, einer Tumorerkrankung oder noch vielen anderen Krankheiten sein. Deshalb ist es wirklich wichtig, das Ganze durch ausführliche Anamnesegespräche, aber eben auch Untersuchungen wie Bluttests oder sogenannte bildgebende Verfahren, also zum Beispiel ein Ultraschall oder ein MRT wenn ein bestimmter Verdacht besteht, das eben alles abklären zu lassen. Ich kenne tatsächlich einige Beispiele, wo das auch bei anderen psychischen Erkrankungen nicht so intensiv in den Blick genommen worden ist und dann doch sich noch körperliche Erkrankungen bemerkbar gemacht haben, die eben die psychische Stimmung oder die das psychische Befinden stark mit beeinflusst haben. Und das ist natürlich schon wichtig, das auch frühzeitig zu erkennen. Auch andere Erkrankungen oder gemeinsam auftretende Beschwerden müssen natürlich bedacht werden. Handelt es sich hier wirklich um ein Burnout-Syndrom oder ist es doch vielleicht eher eine Depression oder eine Angststörung oder doch vielleicht was ganz anderes? Sind die Kopf-, Rücken- oder Bauchschmerzen eine Folge des Burnouts oder gibt es dafür vielleicht noch andere mögliche Ursachen? Es gibt ja immer mal wieder Ärzte und Ärztinnen, die alle möglichen körperlichen Beschwerden immer direkt automatisch auf die Psyche beziehen, wenn man mal irgendwann irgendeine Diagnose hatte, die in diesen Bereich fällt. Und das ist natürlich sehr schwierig und auch sehr schade, weil auch wenn man eine psychische Erkrankung hat, dann kann man nicht alle körperlichen Beschwerden auch noch darauf schieben. Deswegen ist es wichtig, da eben genau drauf zu schauen. Alles, was unsere Gesundheit oder unser Wohlbefinden beeinflusst, sollte natürlich mitbedacht und besprochen werden. Und ich kann euch immer wieder empfehlen, euch im Zweifelsfall nochmals an eine andere behandelnde Person zu wenden, wenn ihr euch bei eurem Arzt oder eurer Therapeutin oder vielleicht auch in einer Klinik nicht so richtig aufgehoben oder verstanden oder ernst genommen fühlt. Es lohnt sich oft, sich eine Zweitmeinung einzuholen und das gilt natürlich für alle möglichen Beschwerden und Erkrankungen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass die Diagnose gar nicht stimmt oder irgendwas nicht richtig bedacht wurde oder die Therapie oder die Medikamente gar nicht helfen, dann sprecht das auf jeden Fall an. Ihr solltet als Patientin oder Patient immer in die Diagnosestellung und Behandlung mit einbezogen werden und auch mitentscheiden dürfen. Ich kenne leider auch da einige Fälle, in denen Menschen ewig lange mit falschen Diagnosen rumgelaufen sind oder auch falsch behandelt worden sind. Natürlich muss das nicht immer zutreffen, wenn man irgendwie skeptisch ist oder irgendwie das Gefühl hat, vielleicht ist es doch noch was anderes. Aber es kann eben sein und ja, ich denke, es ist klar geworden, dass es sich lohnt, sich nicht blind auf einen Menschen und seine Diagnose und Behandlung zu verlassen, sondern im Zweifelsfall nochmal anderswo Rat zu holen. Bei der Diagnose eines Burnout-Syndroms kommen übrigens häufig spezielle Fragebögen zum Einsatz. Wundert euch also nicht, wenn ihr darum gebeten werdet, einen oder auch mehrere Fragebögen auszufüllen. Es gibt speziell für Burnout ausgelegte Fragebögen, in denen arbeitsbezogene Verhaltensmuster abgefragt werden. Darin geht es dann also zum Beispiel darum, wie hoch das Arbeitsengagement oder die eigene Widerstandsfähigkeit gegenüber beruflichen Belastungen ist. Natürlich wird auch außerhalb dann noch das emotionale Befinden abgefragt und damit so ein bisschen abgeglichen. Wenn all das dann eben auf ein Burnout hinweist und mögliche andere Ursachen ausgeschlossen werden können, dann wird Betroffenen meistens eine ambulante Therapie oder auch ein stationärer Klinikaufenthalt empfohlen. Wie gesagt, manchmal ist es schwierig, das irgendwie durchzukriegen mit dieser, etwas schwammigen Burnout-Diagnose. Deswegen werden dann manchmal noch andere Diagnosen gestellt, wie eben zum Beispiel Depressionen, um eben eine gute Behandlung zu ermöglichen. Da gibt es ja immer so einige Vorgaben, wie das Ganze zu laufen hat. Falls es noch weitere Begleiterkrankungen gibt, werden im besten Fall auch diese noch mitbehandelt, wenn das denn eben möglich ist. Häufig geht das besonders gut in spezialisierten Kliniken. Meistens werden für die Behandlung verhaltenstherapeutische Ansätze empfohlen, das heißt, es gibt regelmäßige Therapiegespräche. Zusätzlich werden häufig auch Gruppentherapien angeboten oder sogenannte Psychoedukation, wo man also aufgeklärt wird über die eigene Erkrankung. Außerdem gibt es eben verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel Problemlösegruppen, soziales Kompetenztraining, Stressmanagementgruppen, Achtsamkeitstrainings, Sporttherapie oder auch Ergotherapie. Gerade in Kliniken wird oft ein umfangreiches Programm angeboten, das mehrere verschiedene Bausteine enthält. In der Verhaltenstherapie, die eben meistens in Einzelgesprächen durchgeführt wird, werden die bisherigen Strategien zur Problemlösung angeschaut und mit der Zeit verändert. Die Betroffenen sollen außerdem ein besseres Gefühl für ihre eigenen Grenzen entwickeln und lernen, dass diese auch ja eben geäußert werden und dass man seine eigenen Grenzen auch schützt. Außerdem ist es natürlich auch unglaublich wichtig, sich anzuschauen, welche inneren Grundsätze oder Überzeugungen die Betroffenen bisher hatten und wie diese sich verändern lassen. Wenn zum Beispiel der, innere Kritiker immer wieder sagt, ich darf keine Fehler machen oder ich muss immer alles geben, dann ist das natürlich nicht gerade hilfreich. Damit solche oft unbewusst verinnerlichten Grundsätze verändert werden können, ist es natürlich wichtig, dass die Betroffenen dazu bereit sind. Es ist nicht immer einfach, sich von eingefahrenen Einstellungen zu lösen, vor allem wenn diese von außen vielleicht sogar durch bestimmte Erfahrungen vermeintlich bestätigt wurden, weil man vielleicht zum Beispiel nur durch gute Leistungen belohnt oder geschätzt wurde oder auch wenn man das einfach nur so wahrgenommen wird, ist das eben schon ein Problem. Wenn euch das Thema innerer Kritiker interessiert, da gibt es auf jeden Fall auch noch eine Folge dazu und da habe ich auch so ein bisschen über eigene innere Glaubenssätze gesprochen. Die gute Nachricht ist auf jeden Fall, dass es möglich ist, solche inneren Glaubenssätze zu verändern. Und zwar nicht nur bei den Betroffenen eines Burnout-Syndroms, sondern eben auch bei allen anderen Hintergründen und Erkrankungen. Es lohnt sich wirklich, daran zu arbeiten. So, das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und ihr konntet etwas für euch daraus mitnehmen. Ich habe ja diesmal vorher so eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, welches Thema ihr als nächstes hören wollt und ihr habt eben für dieses Thema abgestimmt. Ich bin mal gespannt, was als nächstes dran kommt. Wahrscheinlich werde ich nochmal eine Umfrage machen. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram eben unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schicken an innenleben.podcast@gmx.de. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, ich freue mich wirklich sehr über eure Nachrichten. Ich kann aber leider nicht immer schnell und ausführlich darauf antworten. Ich stelle weder Ferndiagnosen, noch kann ich mit euch telefonieren oder umfangreiche Probleme lösen, auch wenn ich das super gerne tun würde. Ich mache das hier aber alles alleine in meiner Freizeit neben Job und Zusatzausbildung und ich bin froh, wenn ich es schaffe, überhaupt noch irgendwie Podcast-Folgen zu produzieren, weil das ist im Moment echt ganz schön viel. Deshalb seid mir bitte nicht böse, wenn ich nicht sofort und ausführlich auf euch eingehen kann. Ihr könnt mir natürlich trotzdem weiterhin Nachrichten schicken, aber bitte seid ein bisschen gnädig mit mir. Wenn ihr konkrete Unterstützung im psychischen Bereich sucht, dann wendet euch bitte an die Telefonseelsorge. Da könnt ihr zum Beispiel auch Nachrichten inzwischen hinschicken. Es gibt natürlich auch noch den sozialpsychiatrischen Dienst in eurer Nähe für Notfälle, ja sowieso die Notfallambulanzen und ganz viele verschiedene Anlaufstellen, wo ihr euch ganz in Ruhe beraten lassen könnt. Ich habe dazu auf Instagram auch schon ein sogenanntes Highlight erstellt, wo ihr verschiedene Anlaufstellen findet, wo ich das Ganze mal so ein bisschen zusammengefasst habe. Also schaut dort gerne mal nach, wenn ihr Unterstützung braucht und scheut euch nicht, euch wirklich auch Unterstützung zu holen. In einem anderen Story-Highlight findet ihr außerdem noch eine Auflistung aller bisherigen Podcast-Themen, wenn ihr da mal durchschauen wollt, was ich dann alles schon so angesprochen habe. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Ich freue mich sehr, dass nach wie vor so viele Menschen hier zuhören. Ich freue mich immer, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt und ja, ihr etwas für euch daraus mitnehmen könnt. Ja, ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.